Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Almos Songar. Gastgeber ist Rüdiger Schmidt-Krepey. Eine Budapester Zeitung schrieb über unseren heutigen Gast, ein ungarischer Lebenskünstler, ein deutscher Philosoph, ein slawischer Träumer. Lieber Herr Songar, sind Sie ein ungarischer Lebenskünstler?
Ja, kann man wohl sagen. Natürlich, das macht nur einen Teil meines Lebens aus und des Tages. Wenn ich philosophiere, bin ich weniger Lebenskünstler. Und wenn ich träume, ja, dann bin ich fast, möchte ich sagen, mit religiöser Inbrunst bei der Sache.
Sie sind ja lange Zeit jetzt schon in Deutschland. Wenn wir jetzt auf Ihre ungarische Herkunft kommen, Sie kommen aus einer Stadt, die heute kaum bekannt ist, Ungewahr. Und Sie haben als Zeitzeuge, Sie sind 1920 geboren, ein ganzes Jahrhundert erlebt. Ihre Geburtsstadt war zunächst ungarisch, sie wird dann tschechisch, dann wird sie sowjetisch, dann ungarisch und jetzt ist sie Ukraine. Also wie viele Nationen haben sich eigentlich gekreuzt in den ersten Jahren?
Ja, da darf ich gleich eine Anekdote erzählen, die von meinem Onkel Zoli stammt. Und die ist in den ungarischen Volksmund eingegangen, wo er nach seinem Tod bei Petrus ankommt und er fragt, na erzähl mal, was war los in deinem Leben? Da sagt er, ich habe meine Jugend in der Monarchie Österreich-Ungarn verbracht, meine spätere Jugend und Gymnasium in der Tschechoslowakei. Dann wieder war ich 7 Jahre in Horthy, Ungarn, und jetzt bin ich in der Sowjetunion. Darauf sagt zu ihm der Petrus, du Landstreicher, du Herumtreiber, ja, schämst du dich nie? Da sagte lieber Petrus, ich habe meinen Fuß nicht über die Stadtgrenze gesetzt. So übel hat die Geschichte uns mitgespielt, dass immer andere Machtleute an der Regierung waren.
So kann man fast sagen, dass Sie und Ihre Familie Geschichte in der Stadt erlebt haben, ohne die Stadt zu verlassen. So wie der große Immanuel Kant die Welt gedacht hat, ohne Königsberg zu verlassen. Aber Sie beginnen ja nicht als Landstreicher, ganz im Gegenteil. Sie kommen aus einer großbürgerlichen Familie.
Ja, großbürgerlichen Familie. Wir hatten deutsche Gouvernante, die Kinder. Haben wir von Kind auf Deutsch gelernt. Dann haben wir natürlich Dienstpersonal und so weiter. Wir haben im eigenen Weingarten einen Tennisplatz sogar gehabt. Und die Familie ist dadurch zu einer bekannten Tennisfamilie geworden. Aber nach diesem Wohlstand kam der Zusammenbruch. Und zwar die internationale Finanzkrise, der Schwarze Freitag, wo dann die Baufirma meines Vaters pleite ging. Mein Vater war ein Ingenieur mit 4 Diplomen. Der hat sehr viel in der Karpatenukraine, das war das Gebiet, wo Ungarn die Hauptstadt davon war, und ist er aber früh gestorben, und dieser Tod, ja, hat uns sozial deklassiert und mich menschlich vollkommen verunsichert. Diese Verunsicherung ging so weit, dass ich mich entzweit habe mit meiner Schule, sogar mit dem Familienhaus. Und zwar, weil ich plötzlich merkte, dass ich ein frommer Junge war und bereits im Vatikan einen Studienplatz gesichert bekam. Aber diese soziale Katastrophe, der frühe Tod des Vaters, ja, hat mich dann, und das ist auch der Titel meiner Autobiografie, von einer Jungfrau, da ich im September, Monat der Jungfrau, geboren wurde, zu einem Stier gemacht, der alles, die ganze Welt auf die Hörner nehmen möchte.
Wie alt waren Sie, als diese Katastrophe über die Familie hereinbrach?
Ich war 14 Jahre erst und da habe ich auch die Bekanntschaft Nietzsches gemacht, seitdem er zu meinem wichtigsten Gesprächspartner gehört. Und zwar, eines Tages kam der Professor Dr. Bohumil Schwamberg in die Klasse rein, der hatte in der Sowjetunion seine Professur da gemacht und eine russische Adlige geheiratet. Durch die bolschewistische Revolution hat er die Mitgift, die Latifundien verloren. Und das hat er Nietzsche verdankt, sagte. Und er sagte, Nietzsche, Mann, Nietzsche, diese Landstreicher Nietzsche. Und da sah ich, das ist eine, der vielleicht zu meinem Verbündeten in meiner Rebellion gegen die bestehende ungerechte Welt werden könnte. Und nun fing ich an, seine Bücher zu lesen.
Aber Sie haben ja zunächst noch vorgehabt, ein guter Katholik zu bleiben, vermute ich mal. Sie haben eben gesagt, Sie wollten sogar oder sollten in den Vatikan. Also so schnell wird man doch nicht mit dem Glauben fertig.
Doch, das war bei mir wie ein Erdbeben, dass das ptolemäische Weltbild plötzlich ja sich gewandelt hat ins Kopernikanische. Das heißt, ich habe den Boden unter meinen Füßen verloren. Ich habe keinen Halt mehr gehabt. Weder religiös, weder sozial, noch sprachlich, ethnisch, national. Und deshalb liebte ich so die lateinische Sprache. Denn sie versprach mir etwas Geborgenheit, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Und nun kam es zum Bruch, auch mit der Kirche. Und dann habe ich das Abitur tschechisch gemacht und kam dann nach 38, ich glaube, das war in Wien, der Wiener Schiedsspruch, sind wir, also meine Vaterstadt, ist wieder an Ungarn angegliedert worden. Und das war ein ganz großes Erlebnis, wieder den Unterschied zwischen der Tschechischen Republik Demokratie und dem halbfeudalen christlich Horthy Ungarn.
Aber das muss ja dann eine große Spannung ausgemacht haben, wenn Sie sagen, auf der einen Seite Demokratie in der Tschechischen Republik, aber auf der anderen Seite dann doch auch zurück zu Ungarn. Es gab doch sicherlich die Sehnsucht, als Ungar wieder in Ungarn zu leben.
Ja, das ist es eben. Da war also der Nationalismus ja sehr stark und wir hofften, dass wir zu Ungarn zurückkommen. Aber wo dann die Besatzer sozusagen da waren, da hat sich herausgestellt, welcher enorme Unterschied da war. Die Herren, auch die Professoren an der Universität, haben sie sich ansprechen lassen, nur als hochwohlgeborener Herr. Wenn man nur Herr Professor gesagt hat, was, Sie Kommunist, haben sie uns angebrüllt. Ja. Und da habe ich gleich Konflikte bekommen mit der Schule, mit der Hochschule. Mein Vortrag Dostojewski und Nietzsche war eine Sensation. Im Seminar hat nicht nur die Schüler, die Studentenschaft rebellisch gemacht, sondern auch die Professoren haben sich darüber unterhalten. Und mir wurde zugeflüstert, mit Nietzsche wirst du bei uns im Lande der Heiligen Marie, zu dem der Papst Ungarn erklärt hatte, in dem gleichen Jahr, nie deinen Doktor machen.
Haben Sie dann ja schließlich auch nicht gemacht. Aber ich wollte doch noch mal zurückfragen, wenn Sie sagen, Bruch mit der Kirche, das ist ja nicht dasselbe wie Bruch mit dem Glauben oder Aufgabe mit dem Glauben.
Genau. Und ich habe mich gleich mit Nietzsche eins gefunden, und zwar seine These, die Besiegung Gottes, also der Tod Gottes, und die Überwindung des Nihilismus, wo dann alle Werte weg waren. Jetzt versuchte ich, nach etwas Neuem zu suchen. Und da kam ich bei dieser Suche zusammen mit einem Studienkollegen, der hieß Imre Lakatos, später Nachfolger vom Lehrstuhl Karl Popper in England, wo er mir den Marxismus beibringen wollte. Und später hat auch seine Belehrung geholfen, denn in der DDR war ich dann zu einem Sozialisten geworden.
Da werden wir noch im Laufe unseres Gesprächs hinkommen. zur DDR, aber was hat Ihre Mutter in der Zeit erlebt, Ihre Geschwister? Sie sind ja nicht alleine aufgewachsen.
Ja, das war schlimm, denn ein Antichrist, fast hatte ich diesen Namen erhalten, war nicht nur nicht gern gesehen, sondern auch gefürchtet. Erzähle ich eine kurze Episode. Vom Weingarten kommen wir nach Hause, abends wie immer, und der Bischof hatte auch seinen Weingarten unweit von uns, und plötzlich treffen wir uns. Und nun alle geben die Hand, Laudator Jesus Christus, küssen den Ring des Bischofs, und ich bin an der Reihe. Und nun ich sage, guten Abend. Das war eine Katastrophe. Nicht die ganze Stadt sprach darüber, ja, die Mutter weinte und sie hat gesehen, sie hat ihren Sohn verloren. Ich habe dann ein Abkommen geschlossen mit dem Religionsprofessor am Gymnasium. Er hat mich nie herangezogen, aber wie kann ein Chonga, also Spross einer angesehenen Familie, gegen das Christentum sein, ja? Ich gebe dir eine gute Note oder Ihnen, ja, Sie werden nicht herangezogen, Hauptsache das Schweigen.
Es ging ja dann sogar so weit, dass Sie die katholische Kirche angezeigt haben. Was war der Grund? Wie kann man eine ganze Kirche anzeigen?
Ja, weil da hieß es gerade, gegen das Schimpfen war also angebracht worden. Sogar in Kinos, in Vorfilmen, nicht schimpfen. Aber ich habe geschimpft auf dem Korso unter Freunden, und da hat mich ein Pfarrer an der Schulter gerissen und gleich zum Polizisten, der da stand, angezeigt, ja, ich werde angezeigt. Und nun, ich bin dann zum Medizinarzt gegangen und habe nachgewiesen, dass ich Verletzungen mitbekommen hatte, und habe ihn angeklagt. Und da stand groß, Student prozessiert gegen katholische Kirche. Stellen Sie sich vor, im Horthy Ungarn, nicht? Das war schon eine Sensation. Und so kam es auch zu einem Duell mit einem Aristokraten. Und zwar, ich wusste nicht, dass er aristokratisch, und sagte, die Aristokratie in Ungarn hätte ausgedient, müsste verschwinden, und sagte, von da ab mich sitzend, ja, merken Sie, ich bin ein Aristokrat, und hat seine Visitenkarte mir vor die Füße geworfen. Sie werden von meinen Adjutanten ja hören. Und so kam es auch zum Duell, und das beschreibe ich auch ausführlich in meinem Buch. Es war aus, ich konnte meinen Doktor nicht machen, ich war in Konflikt geraten mit dem System, ich floh nach Deutschland, und da dachte ich, dass ich meinen Doktor holen könnte.
So sind Sie also gar nicht wieder Ungar geworden in Ungarn, sondern eigentlich, als Sie wieder zurück sind in Ungarn, geschichtlich werden Sie dann zu einem Rebellen. Ein Titel, den Sie immer wieder auch für sich selber verwenden. Aber Sie sprechen dann häufig von einem einsamen Rebellen. Beginnt die Einsamkeit in der Zeit, ganz offensichtlich dann?
Ja, weil ich keine Partei angehörte und weil ich also Nietzsche auch nicht in Deutschland fand, weil da nirgends von Nietzsche, von meinem Nietzsche die Rede war. Und ich habe mich auch meinem Doktorvater, einem bekannten Philosophen Bäumler, zerstritten und habe keine Korrekturen angebracht an meine Arbeit, die er verlangt hatte. So kam es auch, dass ich dann auch in Hitler-Deutschland nicht ankam und in die passive Resistenz ging und auch verweigerte, Kriegsdienst zu leisten.
Aber zunächst verlassen Sie Ungarn, Sie fliehen eigentlich aus Ungarn, und möglicherweise passt ja dann auch abschließend zu dem ungarischen Thema die Musik, die Sie mitgebracht haben. Was haben Sie zunächst ausgesucht für uns?
Ja, das ist natürlich Franz Liszt. Der Name klingt deutsch, der konnte zwar auch nicht ungarisch, aber ist in Ungarn geboren und bekannte sich immer zum Ungarentum. Und nun, und diese Rhapsodie und die alle anderen, ja, geben wieder, ja, die Konsistenz des ungarischen Charakters, des ungarischen Leidensweges. Die Siege und die Niederlagen ist das so typisch ungarisch, wenn man die ersten Klänge hört, überall sofort weiß man, ja, das ist Ungarn. Darf ich hier auch noch erzählen, dass es ist so, als wenn, wie der Heine zu Beethoven sagt, er würde in seinen Sinfonien nochmals die Schlachten der Französischen Revolution schlagen. Dasselbe macht Liszt, die Schlachten von 48, Revolution in Ungarn.
Sie hörten einen Auszug von Franz Liszt, die ungarische Rhapsodie Nummer 2. Ausgesucht hat dieses Stück Almos Songer, zu Gast im HR2 Doppelkopf. Gesprächspartner ist Rüdiger Schmidt-Krepay. Herr Songer, wir haben eben in der ungarischen Rhapsodie ja schon melancholische Klänge gehört, fast Abschied, den Sie angekündigt haben, Ihr Abschied aus Ungarn, fast wie eine Flucht, ein Duell im Hintergrund. Gestorben sind Sie nicht. Der andere auch nicht, fast ein symbolisches Duell, aber immerhin mit viel Blut. Und dann gehen Sie nach Deutschland in der Hoffnung, dort eine andere, eine neue Heimat, etwas Neues zu finden. Wie war der Anfang in Deutschland?
Ja, wie ich schon sagte, ich fand nirgends den meinen Nietzsche, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Und da war ich verzweifelt angesichts des Herrenvolkes und war auf der Suche nach der eigenen Identität. Ich bin zum Rassenforscher gegangen und mit Beklemmung musste ich feststellen, dass ich ein Minderwertiger wäre.
Ja, Sie selber sind auf die Idee gekommen, zu einem Rassenforscher zu gehen? Hat niemand gesagt, dass Sie dahin sollen? Sie selber wollten das?
Ich selber, weil die Rassenfrage in den Vordergrund geschoben wurde. Und da dachte ich, wer bin ich denn eigentlich? Ja? Und da hat man immer hinzugebilligt, dass das ungarische Volk ein historisches Volk ist. Es eine Historie, Geschichte hat. Dann bin ich zur Hellseherin gegangen, die bescheinigte mir zwar, dass ich neurasthenisch bin, aber auch begabt, aber ich müsste mich der Volksgemeinschaft und so weiter üben. Daraufhin habe ich gesagt, hallo, was reden Sie hier? Ich werde mich irgendwo fügen, nicht? Und da hat sie mich herausbuxiert, ja, und ich aus der Sitzung. Und ich sagte noch, ja, für 10 Mark kann man von Ihnen auch nicht viel mehr verlangen. Nun, auch in Weimar, wo ich hingepilgert war zu Nietzsche und Nietzsches Onkel, dem Major Öhm, persönlich kurz sprach, wurde ich nicht angenommen, nicht begriffen, was ich wollte, dass mit Nietzsche eine neue Epoche beginnen sollte oder könnte oder würde.
Das heißt, Sie haben zunächst sich in Ungarn fremd gefühlt als Ungar, dann kommen Sie nach Deutschland und dann werden Sie sozusagen dort wirklich zu einem Fremden, weil Sie als Fremder klassifiziert werden. Ja. Aber Sie hatten am Anfang noch gar kein Gespür dafür, dass Rassenforschung schon etwas Ideologisches ist, etwas Demagogisches ist, dass man Menschen nicht in Rassen unterteilen kann. Bei mir ist das so fremd, mir kommt das ganz...
Ja, als klassischer Philologe, Lateinlehrer, Lateinstudent, habe ich die Antike, nicht? Das war meine zweite Heimat. Und nun immer wieder die Frage, warum ist diese griechische Kultur ja untergegangen? Der Himmel über Athen war war leer, gottlos. Die Götter waren weg, ob es nicht doch an die Rasse gebunden ist. Und da wollte ich die Gewissheit, ob ich etwas davon habe, also von dieser griechischen Rasse. Ja. Ich war also so verunsichert, weil ich mich nicht zu... Ich hatte überhaupt keinen Gesprächspartner in Deutschland, bis es dann so weit gekommen ist, ja, dass ich überdrüssig der Nietzsche-Lektüre, denn ständig Nietzsche und so weiter und so fort, dass ich mal aus dieser geistigen Höhe heruntergeholt wurde zur Erde. Und da quoll die Träne wieder, wie wirklich die Erde hatte mich, wo ich ein unverbildetes Mädchen traf und mit der ich mich verlobte. Und die hatte nichts übrig für militärisches, zackiges, sondern für ziviles, für menschliches. Und da haben wir uns gut verstanden.
Aber die erste Zeit in Deutschland leben Sie fast wie eine Figur aus dem Roman von Dostojewski in irgendeinem Zimmer, nur geistiger Lektüre hingegeben, ganz offenbar ohne Gesprächspartner, haben Sie eben gesagt. Sie haben keine Freunde gefunden in der ersten
Überhaupt
Zeit.
Nicht nur keinen Kontakt. Nicht die, auch die Humboldt-Stiftung, die ließ mich, habe ich zwar regelmäßig das Stipendium bekommen, überhaupt keinen Kontakt zu niemandem. Zu meiner Hausfrau, ja, die dann in den Kirchenchor gesungen hat, und die hat mich dann mit einer Klavierlehrerin, da habe ich Klavier spielen gelernt, sogar mich da hervorgetan von Baronessinnen, ja. Das waren verarmte Aristokratenfamilie in München.
In München war das?
Ja, und da habe ich also mein erstes Konzert, also ich habe mich musikalisch beschäftigt und entwickelt, ja. Und diese Hausfrau, ja, hat mich dann zusammengeführt mit Leuten, die alle gegen das System waren. Trotzdem, ja, ich habe keinen Kontakt zu denen gehabt. Und dann später in Berlin habe ich zum Beispiel eine Frau gehabt, die mich in eine Gaststätte geführt hat, Friedrichstraße, und da ist Seelenbinder hinten, sehen Sie ihn, ja. Und dann mit einem Pfarrer, mit einem desertierten Offizier zusammengekommen, der hat mir den Pfaffenspiel geschenkt. Also alle solche Leute, jetzt fiel ich den Leuten, weil die Ungarn, obwohl Horthy, nicht, waren trotzdem gegen diesen Plebejer Hitler und die ganze Nazi-Ideologie.
Also Sie leben isoliert in Deutschland, aber Sie haben ein Stipendium. Gehen Sie auch zur Universität, besuchen Sie Veranstaltungen oder sind
immer
Sie
weniger.
Immer weniger.
Immer weniger und so weiter. Ich werde nicht vergessen, die Szene, wo ich also sitze im Park und lese Nietzsche, da kommt das erste Mal, dass ich sowas sehe, eine Frau mit dem gelben Stern. Da hatte ich gerade meine Lebensmittelkarten geholt, da sprang ich auf und überreichte ihr die Karte. Da sagte sie mir, was machen Sie, Sie gefährden mich und Sie selbst, ja? Denn ich war so bescheiden, Sie werden es mir nicht glauben. Ich bin ausgekommen mit 7 Schritten am Tag, ohne alles, ja, oft, wo ich dann mich reingelesen hatte, ja, in die Lektüre. Nicht nur Nietzsche, ich habe 1000 anderes auch gelesen, ja. Aber ich war wirklich fast reiner Geist und suchte nach meinem Gegenpart, nach dem Leben, wie im Thomas Mann Tonio Kröger heißt, ja. Das war mein Hauptproblem. Mein Geist war, ja, schwebte über den Wasser und hatte keine Erdung gehabt, ja. Und dieses tapfere, auch hübsche deutsche Mädchen hat mich wieder zurückgeführt.
Das war jetzt schon in Berlin?
In Berlin.
Wie kommt es zu dem Wechsel von München nach Berlin?
Ja, da war ich kurz mal, wo ich noch nicht fertig war als Gymnasiallehrer, ja. In München hatte ich auch verbracht ein Jahr. Und da war diese meine große Einsamkeit, ja, wo ich zum Schluss, ja, zu den Arbeitern ging, Sie werden es nicht glauben, wo es polnische Zwangsarbeit und so, in eine Seifenfabrik, habe ich schwer, fast 2 Monate gehabt, wollte ich auch die kennenlernen. Und da habe ich Solidarität erfahren, die mir geholfen haben, diese schweren Seifenfässer zu heben und zu tragen.
Also Sie gehen in die Seifenfabrik, um etwas gegen Ihre Einsamkeit zu setzen.
Genau, genau, ja. Und auch die andere Seite, die Beleidigten und Erniedrigten kennenzulernen. Denn ich las Dostojewski, war immer verbunden mit den großen russischen Klassikern, besonders mit Dostojewski, der mir vorgespielt hat, die These Nietzsches, nichts ist wahr, alles ist erlaubt, in Romanfiguren durchgespielt hat. Ich will jetzt darauf nicht im Einzelnen eingehen, aber da ist alles nachzulesen in den großen Figuren wie Karamasow und so weiter.
Aber das sind jetzt keine Motive, die Ihnen helfen, wenn Sie mit den Arbeitern in der Seifenfabrik sind. Ja. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Da sind da ganz andere Regeln gefragt in der Fabrik.
Ja,
wie wurden Sie dann aufgenommen? Da
konnte ich auch meine slawischen Sprachkenntnisse, da waren auch Serben und andere Nationalitäten noch, dass ich wo wir unser karges Brot aßen, da haben wir uns unterhalten und ich hatte das erste Mal wirklich eine Gesellschaft gefunden, ja. Aber wie ich sagte, dann enttäuscht nach Hause, nach Ungarn. Da war es noch schlimmer. Da ist alles noch schlimmer, feudalistisch geworden. Ja, diese Herrschaften, diese Hochwohlgeborenen. Und da habe ich mich nicht wohl, da kam es zu meiner zweiten Flucht nach Berlin, wo ich dann meinen Doktor machen wollte.
Und diese Flucht ist schon auf dem Hintergrund dann passiert, dass Sie keine Illusionen hatten über das neue Deutschland seit 1933?
Überhaupt keine. Und deshalb habe ich mich in der Gesellschaft, meine Braut sozusagen, wohlgefühlt, ja. Und da habe ich auch einiges aufgenommen, was mir völlig fremd war, weil ich da eben ein durch und durch intellektueller und ein geistiger Arbeit, also ein Proletarier, denn ich hatte nichts, karges Stipendium, ja. Und ich habe kaum was gegessen, habe nur Kultur gefressen, habe Wagner-Stücke gesehen und andere, ja, Theaterstücke. Ich war da so ein reiner Geist sozusagen, ja.
Herr Schonger, wie lernen Sie Ihre Frau kennen in Berlin? Im Theater?
Sie wohnte zufällig in der Gegend, wo heute wieder das Collegium Hungaricum ist, sich befindet. Und da war in einer großen Bank, ich glaube Bauernbank, der angehende künftige Schwiegervater, Hauswart, ja, und immer im Konflikt mit der Herrschaft, ja. Und das ist auch beschrieben in meinem Buch, dass ich mich da wohl aufgenommen fühlte. War auch nicht so weit von mir, ja.
Also aufgefühlt jetzt in der deutschen Familie in Berlin?
In der deutschen Familie, ja, ja. Dass wir dann im März 1944 am ungarischen Nationalfeiertag, März 15, ja, die Verlobung hatten. Ja.
Aber die Verlobung?
Ja, und da war unter den Bekannten auch ein jüdischer, halbjüdischer Jüngling, der sofort, die Juden haben Instinkt dafür, der war eingezogen, Soldat, Hitler, sofort hat er in mir den besseren Herrn, den Intellektuellen, obwohl die anderen nicht, mich überhaupt also nicht mal merkten, dass ich also geistig hoch überlegen war und dass ich gar nicht dahin gehörte, hineingehörte in dieser Gesellschaft, ja.
Was hat Ihre Frau, Ihre Verlobte, in der Zeit gemacht? Hat sie gearbeitet oder war sie in der Familie?
Sie war dienstverpflichtet da und dort, zum Beispiel Mercedes. Da musste sie immer früh hinfahren. Aber was das Wichtigste war, sie war dann in einem Lager, BDM, dienstverpflichtet. Aber mit dem Blinddarm hatte sie zu tun gehabt. Und ich habe sie herausgeholt aus dem Lager. Und damit operiert wurde. Wissen Sie wie? Ich kam an wie ein alter K&K, sozusagen Edelmann, ja, und hab der Lagerleiter in einen Handkutsch gegeben. Damals, stellen Sie sich vor. Nicht? Also das war meine Gewohnheit, war so erzogen, nicht? Und da war sie sofort hin und hat sie meine Frau freigegeben. Sie konnte nach Hause und wurde operiert und sie ist dann diesem Kriegsdienst der Frauen entgangen dadurch.
So sind Sie nicht nur viele Nationen in einer Person, sondern ja auch noch viele Klassen offenbar. Die großbürgerliche Klasse, fast aristokratische Handküsse, die sie geben. Aber in der Fabrik sind sie Proletarier. Also eine sehr vielschichtige, wie Sie später in Ihrem Buch ja sagen, mit vielen verschiedenen Zungen sprechen Sie. Ihre Frau hat dann fast Ihnen ja noch das Leben gerettet. Nicht?
Ja,
die deutsche Zeit endet ja zunächst ganz dramatisch.
Ja, die SS hat sie vorgeladen. Und wie können Sie von einem Zigeuner, wörtlich, ein Kind erwarten? Sie war hochschwanger.
Ach, ja. Sie sind als Zigeuner dann bezeichnet worden?
Nicht direkt mir gegenüber, sondern meiner Frau gegenüber, ja. Und da war dann die Front immer näher, wurde eine SS-Truppe einquartiert in die Bank und die wollten mich x-mal umbringen. Es war eine ganz schwere Zeit für mich, wo ich ihnen gezeigt habe, wie ein Humboldt-Stipendiat. Da haben sie einfach den Ausweis weggeschmissen, wer ist Humboldt? Völlig ungebildet, die SS da, die in den letzten Kämpfen, im April noch, ja, im unter der Linden war diese Bank. Ja. Also ich habe miterlebt den Untergang des Nazireiches damals, versteckt durch meine Braut.
Als Deserteur, nicht?
Also Deserteur, natürlich.
Das heißt, die haben im Grunde genommen immer auch in Todesfolge leben müssen, weil wenn man sie gefunden hätte...
Genau, denn da war eine Einheit in Spandau, eine ungarische Einheit, wurde einberufen, telegrafisch. Auf der Rückseite stand bei Nichtbefolgung stetig Todesstrafe. Also war ich gefährdet in den letzten 6-7 Wochen, musste ich mich versteckt halten, da in den Kellern da von dem Schwiegervater.
Mit Ihrer Frau zusammen, nicht?
Sie ist natürlich nicht immer mitgegangen, aber meistens waren wir da versteckt.
Ja. Herr Schonke, immer wieder haben Sie von Nietzsche gesprochen und auch das nächste Musikstück, was Sie ausgewählt haben, hat jetzt auch wieder mit dem zu tun, was Sie gesagt haben. Zunächst ja die ungarischen Rhapsodien, jetzt aber etwas ganz anderes.
Von Gustav Mahler, ja. Gustav Mahler, der stammte aus Böhmen und der hat die Schlichtheit des Volksliedes für sich entdeckt. Hatte zum Beispiel des Knabens Wunderhorn einige schöne Stücke vertont und so weiter. Aber er hat durch die Vertonung eines großartigen lyrischen Textes von Nietzsche ein Licht geworfen in eine mögliche andere Zukunft, andere Welt. Und diese Vertonung dieses Liedes des Wanderers, Nachtlied, wo es heißt, o Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Und dann zum Schluss refrainartig, weh spricht Vergeh, Lust will aber Ewigkeit, Lust, tiefe, tiefe Ewigkeit.
Das war aus der dritten Sinfonie von Gustav Mahler, das Mitternachtslied, gesungen von Ortrud Wenkel. Das London Philharmonic Orchestra wurde dirigiert von Klaus Tennstedt. Und ich glaube, lieber Herr Schonger, das hätten wir jetzt noch lange weiterhören können. Sie haben heute als Gast des HR2 Doppelkopfs sich Gustav Mahler gewünscht, der hier Friedrich Nietzsche vertont. Nietzsche hat Ihnen ja immer wieder geholfen, haben Sie gesagt. Eben bei Mahler in der Zeilen von Nietzsche hören wir aus tiefen Traum erwacht. Einmal sind Sie aus einem Traum möglicherweise erwacht, in dem Sie auf die Erde zurückfallen, den Glauben verlieren, aber wie Sie hier immer wieder schreiben, Bewegung gewinnen und Freiheit gewinnen und dann aus einem Albtraum erwacht. Sie überleben dann als Deserteur und entscheiden sich dann in der DDR, in der dann entstehenden DDR zu bleiben und nicht nach West-Berlin oder, wie man damals sagte, Westdeutschland zu gehen. Eine bewusste Entscheidung?
Ja, eine bewusste Entscheidung, denn ich habe, und das wird man kaum glauben, meine Braut 1944 im Sommer Dostojewski vorgelesen und sie war tief gerührt und hatte Verständnis dafür, ja. Und nun sah ich, kommt, die alte Welt war hin und dachte, jetzt kommt, was Dostojewski meint, die Verbrüderung aller Völker und Menschen. Und nun war ich deshalb gleich ohne, weil ich gar nicht achtete auf Diplome. Die Diplome habe ich zu Hause liegen lassen. Nicht? Und trotzdem habe ich sofort die Lizenz bekommen. Ich wurde Dozent für die russische sowjetische Literatur und hielt auch einen großen Vortrag über Dostojewski, wo der Leiter Dr. Reinherz, ein jüdischer Herkunft, nicht gesagt hat, das war so großartig, das war wie eine Sonntagsandacht. Und nun bekam ich aber bald wieder meine Streitigkeiten mit der Behörde, denn ich hatte herausgefunden, dass der junge Nietzsche ein junger Nietzscheaner war und das wollte man mir nicht abnehmen. Und später fand ich, dass der Lunacharsky, der Kommissar für Bildungswesen, Gorki als einen bolschewistischen Nietzscheaner bezeichnet hat. Ich nannte ihn einen marxistischen Nietzscheaner. Und das war natürlich verboten, tabu. Ich sollte einen Vortrag halten darüber im Haus der Kunst der Sowjetunion, aber da kam die Gründung der DDR 1949 und da war Nietzsche tabu. Man hat mit Nietzsche, ja, als Präfaschist, ja, und begründet die Existenzberechtigung der DDR. Das wegen Nietzsche machen wir also eine andere Welt. Ja. Also war Nietzsche tabu geworden, aber ich habe dann Übersetzungsliteratur gemacht, auch viele Essays geschrieben. Nietzsche war immer latent vorhanden. Und,
aber dennoch bleiben Sie ja in der DDR. Sie sind ja, ja wenn Weiß, wir Sie jetzt hören, ganz im nietzschischen Sinne, der ja ihr großer Philosoph ist, ein freier Geist. Aber als Freigeist im Aufbau der DDR zu stecken, haben Sie nie dran gedacht, in den Westen zu gehen?
Nie, weil ich dort, und das verwundert viele, dasselbe erlebt habe, was ich zu Hause im gutbürgerlichen, in der Tschechoslowakei und später in Ungarn erlebt hatte. Diese heuchlerische Gesellschaft. Also, für mich war immer eine Alternative dazu, im Sinne Nietzsches, Dostojewskis, und dazu kommt zum Teil auch das Marxistische, dieses, ich will mit einem Wort sagen, alle diese drei Denker haben geschrieben, die Gesellschaft ist atomistisch, egoistisch zerfallen. Und deshalb wollten sie diese Einheit, irgendeine Einheit schmieden, in erster Linie natürlich auch sozial, und sonst Gerechtigkeit, also einen neuen Menschen, eine neue Welt. Und da bin ich eben ein Verkünder dieser neuen Welt geworden. Und
aber auch jemand, der die anderen Kulturen immer wieder auch in der DDR und überhaupt in den deutschsprachigen Raum bringt. Sie werden ja dann geradezu zu einem Vermittler ungarischer, osteuropäischer Kultur. Sie übersetzen viele Bücher, schreiben über Ungarn. Wie können wir uns das heute vorstellen, dass man als freier Intellektueller in der DDR lebte? Hatten Sie freie Verträge oder waren Sie ein fester Übersetzer? Hatten Sie da Probleme, leider, ungarische Literatur zu übersetzen?
Ungarische Literatur musste ich sehr, sehr oft kämpfen, dass ich mich durchgesetzt habe. Aber ich habe auch über die russische Literatur viel geschrieben, die tschechische, die Ungarn und auch die DDR-Literatur habe ich mich eingemischt. Zum Beispiel Ole Binkow, ja, von Strittmatter, der ist mir zu verdanken, dass er erst in Ungarn erschienen ist. Hier wurde er abgelehnt. Warum? Weil der Ole sich umbringt, weil die Partei-Sekretärin Simpson, ja, gesagt, sowas gibt's nicht, nicht? Also eine Neuerung. Und nun, die ganze Kritik schrieb, alle, von unten bis oben. Warum hat er sich umgebracht? Wäre doch weitergegangen zur nächsten höchsten Stelle bis zum ZK. Und daraus sage ich, das ZK ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da sind 100 Angehörige nur. Nicht? Und wir sind 17 Millionen Menschen. Wir können nicht mit unserem Problem hingehen. Wir müssen starke Individuen werden, damit wir selber fertig werden mit dem Problem. Darauf ist es, das hätten wir ihr nicht zugetraut. Von denen nicht erwartet. Wieder Berufsverbot, paar Jahre.
Also Sie haben Berufsverbot dann?
Ja, also nicht so öffentlich. Was ich auch hinschickte, wurde abgelehnt. Ja.
Aber wovon haben Sie in der Zeit gelebt?
Ja, Übersetzungen.
Durch Übersetzungen.
Übersetzungen. Und dann ungarischer Sprachunterricht. Das Haus Ungarn hat zusammengearbeitet mit der Volkshochschule. Ich habe auf der höchsten Stufe nur Ungarisch, ja, unterrichtet, ja. Und in diesem Haus Ungarn, der Günther Kunert, der hat gesagt, das Haus Ungarn war eine Insel, wo man seine Meinung frei äußern konnte, im Haus Ungarn. Und das Zweite war, dass ich in der evangelischen Verlagsanstalt, ja, da wollte keiner da über die ungarische Literatur sprechen. Alle haben sich versteckt und ich wollte, ich aber, ja, sie sind berufen da und ich habe da gesprochen. Und zum Beispiel geäußert, Christa T. ist nicht an Krebs gestorben, sondern an der DDR und solche. Und da habe ich dann mit Hildebrand, der war der Cheflektor, der Mann von der späteren Ministerin, ja, dieser pegante Hildebrand, nicht? Und da habe ich 3-4 Bücher herausgebracht. zum Beispiel vom Präsidenten Árpád Göncz, Sandalenträger. Dieser Roman behandelt den Aufstand von Ungarn 1956 im historischen Gewand. Und das ist in diesem Verlag damals erschienen.
Also in Ihrer Biografie sehen wir ja immer, Angst haben Sie nicht, haben Sie offenbar nie gehabt, auch nicht an Grenzen, wenn Sie mit Ihrem Trabi durch den Prager Frühling fahren. Offenbar haben Sie auch keine Angst gehabt vor den Behörden in der DDR. Wurden die Sanktionen nicht so schlimm, dass Sie befürchten mussten, vielleicht gar nicht kein normales Leben hier mehr führen zu können? Es gab Intellektuelle, die vor allem nach der Ungarn-Krise, nach dem Aufstand 56 ja auch verhaftet worden sind.
Ja, ich habe, wie ich schon sagte, einmal war ich immer ein Gegenpol, also eine Gegenwelt. Ja. Und zweitens, ich hatte leider Gottes dann mich so hingegeben oder musste mich hingeben der Übersetzungskunst. Ja, und immer Nachworte geschrieben, wo man sehr stark herauslesen kann, meine Meinung und auch die mit zusammen, wenigstens etwas mit Nietzsche zusammenhängt. Also ich war voll beschäftigt, musste meine Familie ernähren. Meine Frau hat später gar nicht mehr gearbeitet, sie war als Tennistrainer.
Ja, dazu wollte ich auch nochmal kommen, denn Ihre Frau hat ja dann in der DDR wirklich Karriere gemacht, nicht? Als Tennisspielerin.
Ja, sogar eine große Tennisspielerin und auch als Trainer. Sie wurde mehrfache DDR-Meisterin der Senioren. Und in Budapest hat sie mehrfach den internationalen Seniorentitel gewonnen, wobei sie auch die westdeutsche Meisterin geschlagen hat. Also sie hat schon Talent gehabt und auch in anderer Hinsicht war sie ein Mensch, die wirklich, wir passen zusammen, weil sie ebenso für alle anderen Nationen, überhaupt nichts von diesem Nationalismus, von diesem, der Deutschtümelei hatte, sondern gerne mit fremden Menschen zusammen war.
Herr Schonger, Sie erleben dann ja noch einmal einen Zusammenbruch, den der DDR, der Sozialismus ist gescheitert. Schreiben Sie neue Hoffnung für Sie vor 20 Jahren?
Ja, neue Hoffnung, wobei die Errungenschaften, wie heute wird das bestätigt in der Finanz- und Wirtschaftskrise, dass der Sozialismus auch Errungenschaften hatte. Die Planwirtschaft ist nicht unbedingt zu verwerfen, nur eben nicht als Dogma und überstülpt auf die Wirtschaft. Hier der englische Ökonom Keynes, der hat geschrieben, die Planwirtschaft übernehmen wir zwar von der Sowjetunion, und von den Nazis, so wörtlich, ja. Aber ich hoffe, dass wir es besser machen. Also es war in der Luft, diese unerhörte Krise, ja, nicht, dass man etwas machen wollte, planen musste das Leben. Man konnte nicht die Freiheit zügellos, sich austoben lassen.
Wie haben Sie den Tag der Maueröffnung erlebt damals? Pessimistisch?
Pessimistisch nicht, aber ich war verwundert, dass die sogenannten Verschwörer wie Schabowski und der Kranz, die waren Verschwörer gegen Honecker. Und als Verschwörer treffen sie zufällig im Korridor des Politbüros. Also war nichts geplant, war ein Zufall, dass er da, wann wird die Grenze geöffnet, dass er unverantwortlich wird, vielleicht schon. Und da kam es zu diesem Durchbruch, was man also anfangs hat man noch diese Illusion, wo einem Staat die Leute wegwerfen, dass wir einen Sozialismus schaffen mit menschlichem Antlitz. Ja, wie auch Christa Wolf gesagt hat, aber es war perdu, der Sozialismus. Und man kann nur hoffen, dass man einige Errungenschaften mit heute rübernehmen kann in die neue Situation.
Vielleicht können wir abschließend noch einmal auf ein Wort zurückkommen, das wir anfangs zitiert haben aus der Budapester Zeitung. Da hieß es ja, Sie seien ein ungarischer Lebenskünstler, ein deutscher Philosoph und ein slawischer Träumer. Vielleicht darf ich Sie abschließend fragen, lieber Herr Schonger, heute im Doppelkopf HR2, darf ich Sie abschließend fragen, was sind Ihre Träume? Sicherlich nicht nur die slawischen.
Ja, unbedingt. Da haben Sie recht. Meine Träume sind, zum Teil habe ich das schon in meinem Nietzsche-Buch Der gute Europäer aus der Sicht von Friedrich Nietzsche festgehalten, dass man einen neuen Umgang miteinander schafft, eine neue Gesellschaft. Wie Nietzsche sagte, Erde war ein bisschen ein Irrenhaus. Man müsste eine Gemeinschaft schaffen, die Wohlgefunden aneinander findet. Ja, also etwas Neues, die Energien, die wir bislang in Metaphysische, ins Religiöse gesteckt haben und in die Heilkräfte der Marktwirtschaft und des Geldes, jetzt hineinstecken in unsere Erde und in unser Leben. Das ist das Einmalige und Einzige, was wir haben. Das muss man unterstützen und das kann man nur als guter Europäer, ja, als Weltbürger machen.
Das nehmen wir jetzt gerne mit aus der Sendung heraus in die nächste Gegenwart. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gastgeber heute HR2 Doppelkopf war Rüdiger Schmidt-Grepey. Und das letzte Wort hat unser Gast Almo Schonga, indem er noch ein Musikstück ansagt, was er uns mitgebracht hat.
Das tue ich gern. Das ist das Lied, ein ungarisches Volkslied, das eine große Rolle in unserer Familie gespielt hat. Was ich meine Braut vorgesummt und gesungen hatte, und das heißt ungefähr so: Nur ein Mädchen gibt es auf der Welt, und die ist es, die mir am meisten gefällt. Der liebe Gott hat mich so lieb gehabt, dass sie dieses Mädchen mir gegeben hat.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.